Vis-à-vis.
Einen schönen guten Tag, Dieter Maschine-Birr.
Hallo Anja.
Sie sind ja in diesem Jahr 80 geworden.
Sie, hör doch auf, mach doch nicht so einen Scheiß. Ich freue dich zu sehen. Was ist denn jetzt los mit dir?
Du? Okay, also wir duzen uns, Dieter.
Auf jeden Fall, haben wir doch immer gemacht.
Also du bist ja in diesem Jahr 80 geworden, was eine beachtliche Marke ist, aber es ist eigentlich auch nur eine Zahl, die so ein biologisches Alter bezeichnet, denn ich glaube, man hat auch ein gefühltes Alter. Wie alt fühlst du dich?
Das kommt immer auf die Verfassung an. Aber im Grunde würde ich sagen, ich fühle mich jetzt auch nicht anders, sagen wir mal, als ich 40, 50 war oder so. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die fallen einem schon ein bisschen schwerer. Ich hatte mal Corona gehabt, weißt du, und da ist, glaube ich, ein bisschen so, wie sagt man, Long-Covid übrig geblieben.
Ein Fatigue-Syndrom.
Ja, also nicht direkt eine Erschöpfung. Ich merke nur beim Treppensteigen und so, dass das nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist.
Du hast ja sogar eine Krebserkrankung hinter dir. Das ist noch gar nicht so lange her. Möchtest du darüber reden?
Von mir aus, ja, gerne. Ja, also ich hatte Darmkrebs, haben sie festgestellt. Ich habe eine Darmspiegelung gemacht. Also ich nicht selber, habe ich machen lassen. Und da waren auch Fachleute dran, die haben dann festgestellt, dass da so ein Tumor ist. Und der hat mir das auch ganz locker beigebracht. Naja, das holen wir raus. Und gut.
Brauchtest du danach auch eine Chemo?
Ja, also ich habe so eine halbe Chemo gekriegt. Da muss ich immer Tabletten nehmen. Und ich habe dann auch eine Reha gemacht und bin ja dann laufend auch mal zur Nachsorge gegangen und es ist wirklich alles richtig geheilt.
Es freut mich zu hören. Ja. Uwe Hasbecker, Gitarrist von Silly, mit dem du ja seit 2013, seit dem ersten Soloalbum zusammenarbeitest, der hat über dich Folgendes gesagt.
80, das passt überhaupt nicht zu ihm. Der ist so ein Motor, also eine Maschine, dieser Name, der ist wirklich Programm, ja. Was der alles für Pläne hat und was er alles macht. Und wenn das eine Album fertig ist, dann will er schon wieder ein neues anfangen. Und ich glaube, dass ihn genau das so jung hält, ja. Das Musikmachen vor Leuten, seine Musik zu spielen, ist sein Lebenselixier.
Hat er da recht?
Hat er vollkommen recht, ja. Und ich wollte ihn jetzt schon immer mal fragen, ich habe mir neulich gerade wieder Stones Blu-ray angesehen, wo Ron Wood Slide-Gitarre spielt, wisst ihr? Und dann muss ich gleich mal fragen, ob er nicht auch Slide-Gitarre mal spielen will. Wenn nicht, muss er lernen, ich besorge ihm einen Lehrer.
Maschine, du hast ja mit den Buddies Rockgeschichte geschrieben. Deine Band war die erfolgreichste Rockband der DDR 1971. Ich mache mal so einen kurzen Abriss. Der erste Hit, Türen öffnen sich zur Stadt. 1973 dann Wenn ein Mensch lebt aus dem Film, ne, die Legende von Paul und Paula. 1976 Alt wie ein Baum, hat auf Spotify über 11 Millionen Hits. 1979 Nationalpreis der DDR als erste Rockband. 1980 wart ihr dann sogar auch mal in London in einem Studio und habt ein Album aufgenommen. 1981, vielleicht erinnern sich da noch welche, Konzert in der Waldbühne in West-Berlin.
Also 3 Jahre hintereinander, weiß ich noch.
Also du hast ja wirklich eine große Karriere gemacht für einen Teenager aus Pommern, der Metallschleifer gelernt hat.
Universalschleifer, so ja. Also Universalschleifer bedeutet, es gibt da verschiedene Sorten, wie man schleift. Innenschleifen, Außenrundschleifen oder Flächenschleifen.
Wann war dir denn klar, dass Singen und Gitarre spielen, also Musik machen, dein Beruf sein muss?
Na, das war schon von Anfang an klar gewesen. Solange ich denken kann, habe ich immer gerne Musik gemacht und dann irgendwann angefangen, Gitarre zu lernen durch einen Kumpel. Da haben wir gespielt und dann, ich habe ja mit Fritz Puppe zusammen gespielt, damals bei den Lunix im Twistkeller. Irgendwann mussten wir leider beide zur Armee und als wir wiedergekommen sind von der Armee, kam gerade das Gesetz raus, dass wenn man als Berufsmusiker tätig sein will, muss eine Ausbildung als Musiker.
Weißt du, nur also wenn ist es diese Spielerlaubnis, die ihr
ja,
machen musstet?
Ja, du brauchst eine Spielerlaubnis, wenn du also hauptberuflich machst. Ansonsten hast du gegolten als, weiß ich nicht, als Gammler. Das war damals so in der DDR. Hm.
Die Pudis durften ja schon seit 1975 in den Westen. Hm. War das eigentlich dann für euch nur zum Spielen erlaubt? Oder hattest du auch einen Reisepass und konntest eigentlich immer rüber?
Nee, das war nur zum Spielen erlaubt. Und
woher hattet ihr diese Ausnahmestellung, dass ihr schon 75 ausreisen durftet? Weil die wussten, es gibt keine Gefahr, dass ihr im Westen bleibt? Oder weil ihr so unpolitisch wart? Oder warum?
Das kann ich dir nicht sagen. Mit dieser ganzen Organisation habe ich ja nichts zu tun gehabt. Wichtig war natürlich, dass du ein Angebot haben musstest aus dem Westen. Und unsere Platte ist ja dann auch im Westen verkauft worden. Und das ist so gut gelaufen. Und dann wollte die DDR, glaube ich, auch ein paar Devisen haben, weißt du.
Wurdet ihr aber nie so richtig auf Mark und Bein verhört und eingeschworen auf die DDR?
Nee, wir wurden natürlich sozusagen belehrt. Also wie man zum Beispiel mit Journalisten, wie man antworten soll und so. Und ich fand das aber völlig albern, weil ich habe immer gesagt, wenn mich jemand fragt, dann antworte ich auch und sage nicht irgendwo, naja, diese Frage jetzt nicht oder sonst was. Am Anfang ist immer noch jemand mitgefahren auch von einer Künstleragentur, aber nachher sind wir schon alleine gefahren. Wir sind auch mit eigenen Autos gefahren und das war eigentlich ziemlich locker. Und später durften wir dann noch viele andere Bands fahren.
Was hattest du für ein Auto?
Ich hatte einen Lada gehabt. Später hatte ich dann noch einen Mazda gehabt und einen gebrauchten Volvo hatte ich auch mal gehabt.
Ja. Die Pudis galten ja als staatsnah. Hast du das damals als Schimpfwort empfunden?
Naja, letzten Endes, wenn du so willst, waren alle Bands staatsnah. Also alle Bands, die offiziell spielen durften und die im Radio auch live auch Interviews gegeben haben, die haben nie irgendwas gegen den Staat gesagt, weil du ja da wusstest, wenn du da irgendwas erzählst, dann kannst du nicht mehr spielen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kam, dass einige Leute das so gesehen haben. Ich glaube, da war auch ein bisschen Neid bei oder sonst was. Wir waren in dem Sinne unpolitisch, kann man schon so sagen, aber wir waren nicht staatsnah und wir haben nie irgendwas gesungen, was wir nicht hätten vertreten können. Ich hätte also nie irgendwie die Mauer positiv besingen können oder noch schlimmer, die Toten, eher im Gegenteil. Aber das durftest du natürlich nicht sagen und nicht singen.
Ja. Hat die Stasi eigentlich jemals versucht, dich auch anzuwerben?
Aber nicht bei den Pudis, ja. Das war bei der Armee mal gewesen, ja. Da wollten sie mich mal haben und da haben sie mich, das war so gewesen, wir haben uns damals, das erzählt übrigens zum ersten Mal heute, glaube ich. Also bevor wir bei der Armee waren, haben wir ja gespielt und da habe ich mir von jemandem ein Echo-Gerät bauen lassen.
Gitarreneffektgerät.
Genau, ja. Und jetzt kam die Stasi an und wollte wissen, wer das ist. Ich sage, weiß ich auch nicht, ich weiß zwar, wo der wohnt und so weiter. Und dann sollte ich mit dem Stasi-Typen dahin und dann der wollte sich ausgeben als Musiker. Und dann habe ich mir überlegt, ach du Scheiße, jetzt, was hast du denn jetzt gemacht? Ich wollte die natürlich auch nicht verpfeifen, aber das war ja nur eine offizielle Sache. Die haben sich erstmal ausgeben als Kripo, weil angeblich für diese Geräte irgendwelche Sachen aus Interzonenzügen ausgebaut wurden. Und bin dann mit dem dahin, wo er wohnt, und der war zum Glück nicht zu Hause. Und damit war die Sache ABS. Und da haben sie mich natürlich gefragt, ob ich nicht da arbeiten will mit. Na, ich sah auf keinen Fall. Also hätte ich nie gemacht. Ganz egal, was passiert wäre.
Harry Jeske, euer Bassist, der hatte ja auch als Manager der Band Kontakte in die Politik. Euer Keyboarder Peter Mayer, ich glaube, der war auch mal im Komitee für Unterhaltungskunst.
Peter Mayer, ich glaube, Harry hatte keine Kontakte zu politischen. Weiß ich jetzt nicht, also ist mir nicht bekannt.
Aber
also
diese Kontakte Mayer, ja, waren eher zu eurem Nutzen. Ihr habt jetzt niemanden dadurch geschadet.
Warum soll man jemals geschadet haben?
Ja, also, jemanden verpfiffen oder ich weiß nicht.
Nee, na, meinst du, ob jemand bei der Stasi wäre?
Ist ja schon, glaube ich, aufgearbeitet, dass es nicht so war, ne?
Nee, also meines Wissens nicht. Und ich habe auch meine Akte gesehen. Das natürlich fehlt eine ganze Menge. Aber ich weiß, waren mal immer Gerüchte bei Peter Mayer, dass er bei der Stasi war. Ich kann das nicht bestätigen. Weiß es nicht. Ich weiß von vielen anderen Musikern auch, das haben sie auch selber veröffentlicht, dass sie bei der Stasi waren. Aber es waren immer, glaube ich, Leute, die nie andere angeschissen haben, sondern die einfach, ich weiß von jemandem, den sie mehr oder weniger erpresst haben, weil der mit Platten gehandelt hat und so was. Das war dann die einzige Möglichkeit, um da wieder rauszukommen aus dieser Geschichte. Aber hat nie jemand angeschissen.
Wieso habt ihr eigentlich keinen Kontakt mehr zueinander?
Du, es gab einfach Befindlichkeiten, das hat sich ja umgesprochen und jetzt will ich darüber auch ja nicht mehr so reden, weil es, wie das auch in jeder Ehe ist, dass du mal Schwierigkeiten hast. Ich meine, rein organisatorische Dinge werden noch besprochen, auch mit den Kollegen. Ja.
Ich meine, wir sollten es schon mal festhalten, dass du es warst, Maschine, der von Anfang an alle Songs geschrieben hat. Ja. Texte haben auch andere geschrieben, aber die Tantiemen, also die Erlöse aus den gekauften und im Radio gespielten Songs oder auch der gestreamten Musik, die habt ihr viele Jahre lang immer durch fünf geteilt, fünf Jahrzehnte lang wahrscheinlich. Dabei hast du die Songs ja allein komponiert.
Genau, ja, aber durch eine Sache, die dann irgendwie war, dass wir dann doch uns nicht mehr verstanden haben und dass ich mich verraten gefühlt habe, ich dann gesagt, warum machst du denn das eigentlich? Und habe dann meine Songs, die Rechte eingeklagt und habe es auch gekriegt.
Hast du also späte Gerechtigkeit dir geholt? Hast du auch so ein bisschen so einen Robin Hood in dir, den Rächer der Enterbten?
Nee. In welcher Beziehung meinst du das jetzt?
Na, auf deinem letzten Album, Mein Weg, das im März rauskam, da gibt es dieses Lied über die Hexenjagd und die Vorverurteilung so, von Till Lindemann. Ja. 100.000 Laienrichter, ja, heißt er. Ja. Hat dich das so beschäftigt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin absolut schon immer, habe ich mich gegen Ungerechtigkeit gewehrt. Und ich finde, solange nichts bewiesen ist, hat kein Mensch verdient, in der Öffentlichkeit vorverurteilt zu werden. Egal, wie man moralisch das sieht. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Was der jetzt privat macht und ob der mit 10 Frauen rumfummelt, das ist mir egal. Juristisch war ihm nichts vorzuwerfen. Es ging ja in dem Lied nicht nur um Till Lindemann, sondern auch, wenn man zurückblickt, an Kachelmann oder Mokrytsch oder damals Andreas Türk.
Dem wurde Vergewaltigung vorgeworfen, ja, und das stimmte gar nicht.
Ja, klar. Und dann ist die Presse drüber hergefallen, also die Medien ja insgesamt, Radio, Fernsehen. Und die Menschen sind doch eigentlich kennzeichnet für ihr ganzes Leben. Hm.
Einen 80-Jährigen kann man ja auch ruhig mal nach seiner Lebensweisheit fragen. Hast du eine oder was gibst du deinen Enkeln mit auf den Weg?
Ja, das Leben optimistisch zu sehen, auch wenn es nicht immer optimistisch scheint. Aber ich meine, ich kann ja den Enkeln nicht sagen, wie beschissen die Welt ist. Und es lohnt sich sowieso nicht mehr, alles noch für irgendwas zu kämpfen. Also das haben die von mir automatisch mitgekriegt. Die haben mitgekriegt, dass man was machen muss. Wenn man im Leben irgendwas möchte, dann muss man dafür arbeiten.
Hast du eigentlich noch Träume? Willst du noch irgendwas erreichen? Weißt du, da gibt es auch diese Bucketlist.
Nicht bewusst jetzt, aber ich war schon immer so, ich habe schon immer alles dann sofort gemacht. Ich habe mir nie vorgenommen, Silvester erst auf zu rauchen oder trinkst nicht mehr, sondern wenn, dann habe ich das immer gleich gemacht.
Ich danke dir sehr für das offene Gespräch, Maschine.
Sehr gerne. Ich danke dir, dass du mich befragt hast.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.